An der Spring Basel haben wir von Basel dafür vier Podien veranstaltet unter dem Label Ernsthafte Gespräche on Stage. Am Donnerstag ist es um die Frage gegangen, Jugendkulturförderung. Was ist der richtige Weg? Wir fangen gerade an mit der Begrüßung der Gäste.
Corinne Hopfler, du bist Grossrat vom Jungen Grünen Bündnis, aktiv beim überparteilichen Komitee Kulturstart jetzt, wo hinter der Trinkgeldinitiative gestanden ist. Dazu hören wir nachher vielleicht noch mehr. Und du bist im Vorstand vom JKF, dem Jugendkulturfestival, Namensgeber von dem coolen T-Shirt. Dann Vanessa Reiter, Geschäftsleiterin vom GGG Kulturkick. Das ist eine Anlaufstelle für junge Kulturschaffende, ihr helfen denen mit Beratung, Geld, Netzwerk und Workshops. Und seit 2023 haben sie einen Leistungsauftrag vom Kanton Basel-Stadt. Dann überspringe ich dich kurz. Janik Roth, du bist aktiv in der Kulturbranche, auch international rum. Zum Beispiel beim Label Planisphere, das ist deins. Ja, du bringst ein bisschen Perspektive auf das Podium von außen, also so eine beobachtende, nicht direkt involvierten politischen Prozess wie die anderen, also behördlichen und politischen Prozess. Und dann der Kaspar von Grüningen. Grüningen ist Leiter von der Musikschule Jazz. Er vertritt sehr dankbar heute Susanne Abühl, die krank geworden ist. Du hast die pädagogische Seite, wo du reinbringen sollst. Und bist auch noch bei der IG Musik für die Initiative für Musikvielfalt aktiv. Um die geht es zwar heute nicht, aber ich sag's transparent halber trotzdem. Jetzt haben wir hier ein kleines Publikum, das sich direkt auf uns gerichtet hat, andere, die vielleicht noch essen. Ich wage mich, eine Frage ins Publikum zu stellen. Vielleicht will ja jemand etwas sagen. Eben, wir reden über das Thema Jugendkulturförderung. Das ist ganz offen an euch Zuhörerinnen und Zuhörer. Was versteht ihr unter Jugendkultur? Gibt es da jemanden, der sich gnädig dazu äußern will? Es gibt kein richtig und kein falsch. Irgendjemand? Nein? Doch. Super. Danke. Viel mal.
Ich würde sagen, Jugendkultur sind junge Leute, die sich in der Kultur engagieren.
Super. Danke dir vielmals für den Input. Ich fange gerade bei dir an, Laurin. Du bist beim Jugendkulturfestival auch. Was verstehst du unter Jugendkultur?
Ich verstand unter Jugendkultur einen Rahmen, wo sich Menschen können engagieren können, die jung sind. Ich glaube, es ist auch noch eine spannende Frage, wo es anfängt und wo es aufhört. Aus der Sicht jetzt eben so vom Jugendkulturfestival ist es ein Angebot, wo nicht nur finanzielle Förderung dazugehört, sondern eben auch das Schaffen von einem Rahmen und Raum, um sich weiterentwickeln, also dass sich junge Leute können weiterentwickeln.
Voll. Ich habe vorher gesagt, es gibt kein richtig und kein falsch, aber es gibt eine gesetzliche Definition oder etwas, an das sich die Jugendkulturförderung halten muss. Vanessa vom GGG Kulturkick, kannst du dir kurz erklären, damit wir wissen, über was wir reden?
Die politische Definition von Jugendkultur ist eigentlich, dass es erfahrungsbildend ist. Es sind Projekte von jungen Menschen, die noch nicht irgendwie gross qualitativ bewertet werden müssen, wie das in der professionellen Förderung passiert. Sondern es geht darum, dass junge Menschen sich ausprobieren können und durch das Ausprobieren wachsen können, Sachen lernen können und so weiter und so fort. Das ist die politische Definition. Wir bei GGG Kulturkick verwenden aber eigentlich auch nicht den Begriff Jugendkultur, weil wir fördern bis 30. Ich bin 27, ich weiss nicht. Ich glaube, ich bezeichne mich auch nicht mehr als jugendlich. Ich bin definitiv jung, aber ich weiss teilweise auch nicht, ob sich 29-Jährige, 27-Jährige, 25-Jährige irgendwie noch als ich bin jugendlich und ich arbeite irgendetwas. Also ich glaube, das ist wie auch noch so einfach ein politischer Begriff, der es teilweise auch braucht, um Sachen zu legitimieren. Ich habe das Gefühl, teilweise gibt es aber auch so ein bisschen noch ein altes Verständnis von Jugendkultur, dass man das Gefühl hat, das ist alles, was irgendwie versprayt wird und so ein bisschen aus dieser alten Jugendbewegung noch rauskommt. Ich glaube, Jugendkultur heute oder das junge Kulturschaffen, wie wir es nennen, heute beinhaltet noch viel mehr und es sind einfach junge Leute, die sich einbringen, die irgendwelche Kulturprojekte starten, die genau, aber auch mega wichtig sind. Ja.
Du hast eben noch gerade angesprochen, bis 30, das heisst jetzt bei euch werden Leute gefördert, mit also wo Projekte eingehen oder so, die bis 30 alt sind, oder wie kannst du kurz vielleicht auch noch erklären, wer bei euch gefördert wird?
Genau, also wir unterstützen Einzelprojekte von jungen Kulturschaffenden oder von jungen Menschen bis 30. Eben, wir haben die Altersbegrenzung. Wenn es ein Projektteam ist, muss einfach mindestens die Hälfte von der Personen unter 30 sein. Und grundsätzlich unterstützen wir aber ganz breit. Also das junge Kulturschaffen, das ist einerseits Musik schaffen, also wir haben jetzt heute viel aus der Musik da, aber es sind auch Leute, die Theater machen, es sind Leute, die Tanzprojekte machen, es sind Leute, die Publikationen machen, Kunstausstellungen oder auch völlig neue Formate entwickeln.
Das ist eben breit, wie du gesagt hast, auf die Kultursparten. Es ist ja auch breite Förderung, dass dann viele verschiedene Leute geht oder nicht einfach einzelne Personen, sondern man versucht, Leute zu ermöglichen, möglichst vielen Kultur auszuleben. Ich lege dir nicht ins Maul, oder? Mit der Aussage.
Dass sich die Leute ausleben dürfen?
Nein, dass ihr möglichst viele, also möglichst, versucht auch möglichst viele Leute das ermöglichen, das stimmt, oder?
Genau, ja.
Gut. Dann leitet mich das zu der Frage Janik. Du schaffst in einem Label, du schaffst mit Leuten, die professionell musizieren, Kultur machen. Ist es gut, dass man versucht, möglichst vielen das zu ermöglichen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube grundsätzlich, wenn man über Jugendkultur nachdenkt, dann ist es wahrscheinlich eben der Einstieg aus meiner Perspektive. Und das sollte man sicher so vielfältig wie möglich gestalten, dass man sich ausprobieren. Aber natürlich ist bei mir sicher in meiner Arbeit oft die Frage von der Schwelle von, ich sage jetzt eben, Jugendkultur und dann zu professionalisieren, wo eigentlich sicher jetzt auch ein Thema ist, das man sollte, aufgreifen
sollte. Gut, wir kommen nachher noch dazu. Ich habe noch etwas, ja, also eine Frage dazu. Eben jetzt zurück zu das, was wir vorher gesagt haben, eben, ihr sprecht ja vor allem Geld, oder? Habt noch Workshops, andere Sachen. Ich komme nachher noch mal zurück dazu, aber ich will jetzt noch den Kasper fragen. Man gibt jungen Leuten Geld, damit sie Kultur machen können. Du leitest Musikschule Jazz, ich kann kurz ein bisschen spicken. Was brauchen junge Leute neben Geld, um Kultur machen zu können?
Ja, also ich glaube, man muss zuerst bei der Community anfangen. Das finde ich, oder sehe ich auch aus meiner Beobachtung als Schulleiter fast noch wichtiger als oder gleichwertig wie mit den Inputs, die sie in der Schule bekommen. Der Punkt ist, wir bieten den Leuten Gefäße an, wo sie wachsen können. Sie bekommen kompetente Inputs, wenn es jetzt eben vielleicht eher um künstlerisch-handwerkliche Themen geht. Was wir nicht machen, sind so eine Art Business-Coachings oder wir tun eigentlich auch, also wir wissen, was unser Kerngeschäft ist und wir müssen eigentlich dort auch bei unserem Kerngeschäft bleiben. Aber ich sehe natürlich immer, um vielleicht kurz ein paar Beispiele zu machen, eben Musik ist, glaube ich, vielleicht sogar der grösste Bereich überhaupt, wenn man jetzt über die Masse schaut. Und ich habe natürlich immer in den letzten Jahren gesehen, es ist erfreulich, alle die Bands, die gerade so aufpoppen, so die Anfangs 20er, sei das jetzt Malumi, Juicy Lemon Club, das Duo, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, mit dem Konstantin und der Lydia Beck. Wie heisst es schon wieder? Egal. Also dort, wo es so ein bisschen vielleicht um tatsächlich um instrumentale Musik, ich weiß nicht, ob ich das Mic falsch habe, aber es gibt immer so ein Feedback oder eine komische Resonanz, vielleicht kann man die kurz rausfiltern. sorry. Der Punkt ist, ich finde es super, wenn sich das ergänzt. Oder? Wenn die im Hillchill spielen, sie können dort ihr Musikvideo produzieren, weil sie Geld haben. Sie sind auf dem Weg dazu, sich auszutoben und ihren Weg vielleicht zu finden. Wenn der Professionalisierungsanspruch anfängt, ist schwierig einzuschätzen. Und das kann man ganz sicher nicht an einer Altersgrenze festmachen. Das ist, glaube ich, uns allen klar. Aber ich sehe dort, dass das sich gegenseitig ergänzt. Oder? Man hat noch das Musikbüro, das auch wichtige Angebote zur Verfügung steht. Also, wenn ich an meine eigene Biografie denke, im Berner Oberland, irgendwo in einem Tal aufgewachsen, muss ich sagen, es war schon okay gewesen, aber als Musiker hatte ich natürlich nicht die Möglichkeiten gehabt, die ein Jugendlicher jetzt hier vorfindet. Und das finde ich natürlich toll.
Du hast gesagt, man kann es nicht an einer Altersgrenze festmachen. Ihr habt alle genickt. An was sollte man sonst festmachen? Gibt es da irgendetwas? Oder?
Am Professionalisierungsgrad. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Und das ist, glaube ich, auch eines der Probleme in der Kulturförderung, dass es eigentlich nicht wirklich eine Abgrenzung gibt, wo man sich eben am Erfolg zum Beispiel misst oder auch an den finanziellen Bedürfnissen des Projekts, sondern sagt, du bist unter 30 oder du bist eben in der Musik oder im Theater tätig und dann gibt es Budgets und es gibt Beträge und es gibt Personenschlüssel und dann wird verteilt. Und das ja, ist sicher etwas, wo also ich überlege mir jetzt nur, wenn ich jetzt 35 bin und möchte in die Kultur einsteigen, dann habe ich eigentlich den Zug verpasst.
Also.
Weil ich ganz kurz auf das reagieren darf. Ich glaube, es ist wirklich eine spannende Frage, weil gerade aus politischer Sicht ist es noch schwierig, auch in einem Gesetz so einen Begriff zu definieren. Oder dann eben, wenn man ihn nicht am Alter misst, woran misst man ihn? Und ich glaube schon auch, dass du durchaus recht hast, wenn man ab 30 den Einstieg nicht gefunden hat, dann ist es vorbei von dieser Seite. Aber ich glaube, so sicher eine Grenze könnte sein oder ist, ab dem Punkt, wo zum Beispiel eine Tanzgruppe oder eine Theatergruppe auch auf eine Art selbsttragend ist oder nicht mehr so angewiesen ist, wie jetzt vielleicht Juicy Lemon Club als Beispiel von finanzieller Unterstützung. So, das wäre sicher eine von den Abgrenzungen, die man machen könnte.
Also, da kann ich vielleicht auch noch mal anschliessen. Gegen unten gibt es das eigentlich. Also wenn eine Gruppe vor 30 schon genug professionell ist und eben den Standard herbekommt, dann sind sie auch nicht unbedingt selbsttragend, sondern dann gehen sie einfach zum Fachausschuss, zum Kanton, zu der professionellen Förderung. Also die Unterscheidung von Jugendkultur ist erfahrungsbildend und nachher, wenn es ins Professionelle geht, gibt es auch andere Förderstellen, die dann eben auch anders ausgestattet sind, an Beträgen. Das gibt es schon. Und also, wir leiten teilweise, also das war auch der Grund gewesen, wieso dass man jetzt die Anlaufstelle von GG Kulturkicker so geschaffen hat, dass wir dann die Weiterleitungen vornehmen, sobald eigentlich die Projektgruppen oder Personen genug professionell ist, dass man denen dann auch sagen kann, hey, es gibt noch andere Stellen, wo dieses Projekt noch mal ganz anders unterstützen könnt.
Wenn ich hier kurz...
Da ganz kurz ein Beitrag. Was ich wichtig finde, ist, du hast es ein bisschen angetönt, es ist mir natürlich klar, man muss den Rahmen setzen und man hat verschiedene Fördergefäße. Was mir bei der Kulturförderung manchmal fehlt, ist das Vertrauen in die Artists. Das Vertrauen auf einen gewissen Freiraum, das Vertrauen darauf, dass jemand formulieren kann, ich möchte das für das und das und ich brauche das, damit das passiert. Weil ganz ehrlich, ich sage es offen, also die Schule, die ich hier leite, hat ein Jahresbudget von plus minus 1 Million Franken. Natürlich habe ich gewisse Rahmenbedingungen, die ich einhalten muss. Aber wenn jemand bei uns in der Förderklasse ist, hat man extrem viel Spielraum inhaltlich, um mit den Leuten zu arbeiten. Und das kostet den Kanton auch ganz viel Geld im Einzelfall. Und da denke ich manchmal immer, man neigt dazu in dieser Projektförderung aufgrund von diesen Regularisierungen, die sehr engmaschig sind, ein bisschen zu viel manchmal zu verlieren, oder auf dem Weg dazu, dass man sagen kann, hey, wenn man schon bedürfnisorientiert fördern will, dann sollte man doch immer probieren, den Rahmen so weit wie möglich zu stecken. Das wäre so mein Anspruch. Ja.
Das heisst jetzt, Grenzen aufweichen ein bisschen von, ab wenn man zu einer anderen Stelle muss, oder wie meinst du das konkret? Also
ja, es ist jetzt schwierig, nach der Umsetzung von der Trinkgeldinitiative so wieder komplett zu experimentieren. Das sehe ich auch, das ist jetzt vielleicht nicht der perfekte Moment, aber grundsätzlich finde ich, ja, auch dort. Verordnungen und Gesetze sind vorbar, sie sind nicht einfach gegeben und auf alle Zeiten festgeschrieben. Und das eine. Und das andere ist sicher das Zusammenspiel von den verschiedenen Förderstellen. Und da funktioniert es vielleicht in gewissen Kombinationen oder Schienen besser und in anderen weniger gut. Aber ich wollte damit nur sagen, dass auch die Rechenschaftspflicht, und das sage ich auch als immer noch aktiver, freischaffender Musiker, manchmal einfach extrem nervig ist und viele Ressourcen kostet. Weil wenn du dann im professionellen Bereich bist, Fachausschuss, dann wird die Rechenschaftspflicht nicht kleiner. Dann musst du eigentlich noch mehr belegen und umgehen. Und dass man irgendwie muss belegen muss, für was dass man das Geld braucht, ist schon okay. Aber wie gesagt, mehr Vertrauen, why not?
Ja, also es ist ja tatsächlich, ich glaube, was du so ein bisschen ansprichst, ist, und das merken wir auch, weil wir neben der Projektförderung ist ein sehr grosser Bestandteil von unserer Förderung auch, dass wir Beratungen geben, dass wir allen Leuten, die bei uns ein Projekt einreichen, Feedback geben, so mit dem Ziel, dass man am Projekt selber lernt, wie man dann tatsächlich bei anderen Stellen dann auch mal einreichen kann und dort irgendwie seine Projekte finanzieren kann. Aber es kommt immer wieder die Frage auf von, hey, ich wollte doch eigentlich ein tolles Projekt machen und künstlerisch tätig sein und jetzt sitze ich an dem Schreibtisch und muss irgendwie so ein Gesuch schreiben. Und ich muss ein ganzes Projekt managen, ein Budget machen. Ich bin eigentlich mein eigenes Sekretariat. Und ich glaube,
erfahrungsbildend.
Genau.
Also ich glaube, wenn ich hier einsteigen darf, das ist glaube genau, wieso ich hier sitze. Weil, ja, für das gibt es eigentlich Leute und es ist sehr bezeichnend, das könnt ihr vielleicht jetzt auch schnell, eine kleine Anekdote. Ich bin mal, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren das war, aber irgendwie ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, melde dich doch mal bei der HSG in St. Gallen, weil die haben versucht, einen Managementkurs aufzubauen für Künstler und das ist absolut in die Hose. Es ist ganz einfach, weil der Künstler ist in der Kulturökonomie ist er das Produkt. Und was eigentlich Kulturförderung verlangt, ist, dass das Produkt selber sich auch noch managt und dann eben noch Beratung bezieht für Kompetenzen, die gar nicht seine sollten sein, sondern unsere Aufgabe als, also vielleicht um das noch präzisieren, wir sind ein Kulturunternehmen, wir betreuen über 15 Labels international, von sehr grossen Künstlern bis auch kleinen hier in Basel und in der Schweiz. Und wir betreuen natürlich in dem Sinne auch dort viele Künstlerkarrieren, überlegen uns, wie kann man die vermarkten, was für Strategien braucht es, dass die bei einem Publikum gehört werden, wie sie auf Streaming-Plattformen können besser performen. Das sind alles Kompetenzen,
die bilden eigentlich die Förderstrukturen nicht ab. Und dort sehe ich auch ein grosses Fragezeichen bei der Jugendkulturförderung, wenn man eigentlich dort wie Sachen vermischt, die nichts miteinander zu tun haben. Und natürlich auch, dass viele von diesen Förderstellen immer wie mehr Kompetenzen aufbauen, wo sie aber die Verantwortung für das Resultat gar nicht übernehmen. Und durch das eigentlich in einem Wettbewerb, jetzt zum Beispiel mit Labels, wo in Basel doch ein paar vorhanden sind und so Agenturen, die sich für das einsetzen, eigentlich in die Strukturen eingreifen und unsere Kompetenzen untergraben.
Du wolltest antworten, oder?
Label Boys.
Willst du direkt antworten, oder?
Also, soll ich kurz? Ich find's noch spannend, dass du sagst, was muss man eigentlich mitbringen oder welche Kompetenzen muss man ausbauen, oder wenn man jetzt eine junge Künstlerin ist. Aus schulischer Perspektive, wir haben im Vorgespräch schon ganz kurz darüber geredet, ist das auch immer ein bisschen eine Frage. Jetzt vielleicht noch weniger bei uns so in der ganzen Vorstudium, Talentförderung, aber natürlich mehr an den Hochschulen, was immer heisst, ja, was lernen denn die eigentlich, ausser dir das Instrument beherrschen? Und ich finde immer, das ist eine legitime Frage, aber schlussendlich auch ein bisschen ambivalent. Ich finde, man kann nicht von einer spezifischen Hochschule alles verlangen, das ist auch nicht nötig. Also man muss sich vielleicht auf gewisse Kompetenzen auch festlegen. Was ich aber finde, was die Schulen sollten unbedingt mitgeben, ist das Bewusstsein dafür, dass man eben weiss, was macht man eigentlich, was will man, was bedeutet künstlerisch tätig sein, wenn man dann nicht nur für sich selber einfach Spass haben will oder mit anderen zusammen, sondern wenn man sich ja auch präsentieren will, wenn man im Extremfall sogar möchte, seinen Lebensunterhalt damit verdienen. Was ist denn das für eine Idee heutzutage? Blöd gesagt. Dann denke ich schon, das sind Sachen, die sind oft stark im Hintergrund, weil in den Studienplänen hat es zu wenig Raum dafür. Es kommt bei den Leuten vielleicht erst relativ spät im Studium, oh, jetzt müsste ich mich eigentlich auch noch da kümmern drum. Und vielleicht weiss auch gar nicht alle. Aber schwierig finde ich auch, wenn ich zum Beispiel, meine Schwester lebt in Frankreich, sie ist Zirkusartistin und dort ist in Frankreich ist das eine grosse Szene, Nouvelle Cirque. Dort gibt es halt, das ist dann, man nennt das Gestion culturelle, oder? Also da gibt es das ganze Management und Produktion und Diffusion, gibt es Ausbildungen, gibt es Möglichkeiten, gibt es Sachen, die drumherum sind, dass du dich auch kannst dafür entscheiden kannst, dass du sagst, nein, eigentlich interessiert mich das mehr, als selber auf der Bühne stehen. Und da denke ich, vielleicht ist das eine Chance, auch das noch mehr drumherum mehr zu highlighten. Da wäre eigentlich die JKF prädestiniert dafür, das so abzubilden. Was kann man denn überhaupt alles für Rollen einnehmen in so einem, in diesem Kulturbereich? Oder? Und wie kann man das so supporten, wenn eben jemand nicht möchte Regie führen?
Du bist direkt angesprochen worden. Willst du etwas dazu sagen?
Jo, also ich sehe schon, die Diskussion ist halt die aus der Perspektive, wo man halt schon ins Kommerzielle reingehen.
Es hat nicht mehr, da muss man schon aufpassen, also Ökonomie ist nicht gleich kommerziell und jede Aktivität auf dieser Welt hat eine ökonomische Komponente. Das heisst, wenn ich beim GGG Antrag mache, dann kommt da Geld und dann ist Ökonomie im Spiel. Das hat nicht mehr Kommerzialität zu tun.
Ja, ja, aber die Idee zum Beispiel, jetzt aus der, also was wir vom Jugendkulturfestival machen, ist eben genau einen Rahmen zu geben und nicht mehr, wir zahlen den Künstler und Künstlerinnen kein Geld. Unsere Idee ist eben, den Rahmen zu geben. Ich glaube, das ist schon noch etwas, was durchaus wichtig ist, dass es bei, meines Erachtens bei der Jugendkulturförderung nicht nur um eine finanzielle Diskussion geht, direkt, sondern es geht auch darum, dass junge Menschen können lernen, dass man ein Angebot schafft, einen Spielplatz sozusagen zu haben, wo sich Leute Erfahrung machen können. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen untergeht. Weil ich glaube, das ist gesellschaftlich gesehen etwas sehr Wichtiges, dass die Leute dort Erfahrungen sammeln können. Mir ist schon bewusst, dass es am Schluss braucht das Geld und dann, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, wir müssen versuchen, den Spielplatz mehr zu fördern.
Ich würde den Ball ganz oder Vanessa geben, weil ihr sprecht ja auch nicht nur Geld, ihr habt Workshops oder andere Sachen. Vielleicht kannst du dort auch erzählen, wie das für die Leute, die zu euch kommen, auch ist und was sie dort in Anspruch nehmen und was sie auch lernen können.
Also ich glaube, ich würde auch nochmal bei dir anschliessen, wo du gemeint hast, es geht ja auch so ein bisschen darum, den Leuten das Bewusstsein können zu vermitteln, was überhaupt da für Strukturen rum sind und wie man sich auch in diesen Strukturen drin bewegen kann. Also es ist natürlich eine Realität, dass es dann Labels gibt, die die Professionalisierung auch unterstützen oder die Aufgaben dann auch übernehmen. Aber es ist halt auch eine Realität, dass nicht alle bei einem Label landen und auch nicht alle Lust drauf haben. Und ich glaube, ab dem Punkt, wo eine Musikerin oder ein Musiker ein Label hat, dann sind wir dann auch wieder schon ein bisschen in einem anderen Bereich von der Kulturförderung. Und genau, ich glaube, so der Spielplatz von Sachen ausprobieren und gleichzeitig, wenn man Lust drauf hat, irgendwie auch lernen, wie die Strukturen funktionieren und wie man sich innerhalb von diesen Strukturen bewegen kann, ist wie das eine. Genau, und neben der Projektfinanzierung haben wir die Workshops oder wo es um verschiedene Themen geht. Also beispielsweise irgendwie der erste, den wir jetzt gemacht haben, war so, wie schreibe ich ein Gesuch und wie ist die Förderlandschaft strukturiert. Und klar, wenn man keine Lust drauf hat und wenn man das irgendwie von jemand anderem machen will, dann ist das auch okay. Aber es geht auch noch um irgendwie, was sind kollektive Arbeitsformen, wie kann man sich dort strukturieren. Und neben diesen Workshops haben wir aber auch ein Netzwerk, das wir irgendwie bereitstellen, wo es eben darum geht, wie kann man Zugang schaffen, was gibt es überhaupt alles für Möglichkeiten, in dem Kulturbereich aktiv zu sein.
Ich habe jetzt eine Frage dazu, die ich eigentlich gerne an dir stellen würde, weil du bei mir im Vorgespräch gesagt hast, dass, also ich hoffe, ich habe es noch richtig im Kopf, dass man Künstler und Künstlerinnen auch sollte, Künstler und Künstlerinnen sein lassen, dass sie sich können entfalten können. Andererseits, wenn eben der Staat oder der Staat durch gegen Kulturkrieg Geld spricht, sollte man doch, muss man dann nicht auch erwarten können, dass sich die jungen Menschen auch mit dem auseinandersetzen, wenn sie schon das Geld bekommen?
Also eben, ich mache ein anderes Beispiel, das auch sehr bezeichnend ist für die Situation und das nicht betrifft. Man eine andere Situation gehabt, zum Beispiel, wo man jetzt mit einer Geschäftsabwicklung ist, wie ein Künstler und der Künstler dann das Gratisangebot von der Suiza, das ist die Rechteverwertungsgesellschaft von der Schweiz, also ihre Legal Counsel, also ihre Rechtsberatung in Anspruch genommen hat und also einfach falsch, also der wirtschaftlichen Realität von Labelarbeit falsch beraten worden ist. Wir haben dann noch mit der Suiza Rückspruch gehalten und gesagt, das kann doch gar nicht sein, dass das stimmt. Die haben dann gesagt, stimmt, das dürfen wir eigentlich gar nicht sagen. Aber der Schaden ist entstanden und die Zusammenarbeit ist nicht entstanden. Und viele von diesen Angeboten, die jetzt entstehen, auch im Fördersegment, das ist auch im Stiftungssegment, sieht man das, das kommt eigentlich aus der Notwendigkeit heraus, sich selber zu positionieren, damit man überhaupt seine also die Kulturschaffenden, die potenziellen Kulturschaffenden eigentlich auch erreichen kann. Das ist in dem Sinn, wenn man es böse will sagen, ein Marketing-Tool und natürlich auch eine Hilfestellung, damit Leute können an dem System partizipieren. Aber wenn man das so will aufbauen, dann muss man auch, und das hat jetzt das Bundesamt für Kultur in der neuesten Vernehmlassung für die nächsten paar Jahre zum Glück auch endlich integriert, die gesamte Wertschöpfungskette von der Kulturproduktion ins Auge fassen. Und das wird in der heutigen, sowohl Jugendkultur wie natürlich auch in der gesamten Kulturförderung nicht gemacht. Und das ist ein einfacher Grund, weil eigentlich Man geht eigentlich von einem sehr alten Kunstverständnis aus oder Kulturverständnis, wo ist, man hat einen Künstler, der will irgendwie kulturell aktiv sein und es gibt eine Bühne, dort wird das gezeigt. Und das Beispiel, das das auch veranschaulicht hat, war während der Pandemie, weil dort hat man es schwarz auf weiß gehabt. Alle Zwischenschritte, die es dort gibt, das könnten sein, zum Beispiel eben Labels oder Distributions oder bei der bildenden Kunst sind das die Galerien, die sind nicht als kulturelle schützenswerte Einheiten vom Bundesamt für Kultur am Anfang identifiziert worden. Und das Problem dort ist eigentlich, das hat zum Beispiel eine andere Statistik oder eine Untersuchung von der Business School of Economics von Stockholm zeigt, weil in der Schweiz gibt es die Daten meines Wissens nicht. Im Kreativ- und Kulturbereich sind eigentlich 95% von allen Leuten, die dort arbeiten, Einzelmasken. Das sind Freelancer, das sind also Leute, die auf eigene Rechnungen arbeiten. Wir reden auch im Kultursegment immer von Löhnen, aber dabei sind das eigentlich Unternehmungen. Und eigentlich müsste die Kulturförderung so strukturiert sein, dass sie die verschiedenen Teilbereiche eben in sich geschlossen würde unterstützen und Kooperation zwischen den einzelnen Disziplinen würde fördern. Also wir nennen das ja das Interdisziplinäre oder Co-Creation, Zusammenarbeiten etc. Wo aber dann eben, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kompetenzen aufgebaut habe, was zum Beispiel Stiftungsanträge anbelangt, und ich glaube, die sind bei mir ziemlich auf einem Level, wo ich das Gefühl habe, ich mache das jetzt seit 15 Jahren, ich glaube, ich weiß, was ich mache, dann habe ich einen Künstler, der sagt, ja, ist ja gut und recht, aber ich kann das Gratisangebot von der GGG nutzen oder vom Musikbüro. Und dann sitzt er bei Ihnen im Büro und nicht bei uns. Und so wird einfach die Privaten, und das sieht man in verschiedenen Bereichen der Institutionellen, werden eigentlich Privatinitiativen abgewürgt und, also ich sage jetzt, unser Business eigentlich immer wie schwieriger gestaltet.
Und das jetzt zurückzuholen, so auf das wirklich Jugendthema davon, findest du in dem Fall, dass das Jugendkulturförderung, so wie sie jetzt ausgestattet ist, wenn man die Angebote hat für Künstler und Künstlerinnen, wie sagt man, kontraproduktiv ist durch das? Also, weil das,
also ich glaube, es ist einfach eben, wie ich es vorher gesagt habe, es geht eigentlich um Verantwortung am Schluss und wer trägt die. Und der Geldgeber kann in dem Sinn sagen, ja, wir schütten Geld, also haben wir eine gewisse Mitverantwortung, aber am Schluss werden da, ich sage jetzt, und das ist unsere Erfahrung, oder? Wir haben viele Künstler und Künstlerinnen, die auch in der Schule mit der Hoffnung, mit einer Aspiration starten und wenn eigentlich sich dort vielleicht ein professionelles Leben aufbauen. Und die Statistik sagt einfach ganz klar, von 10 Leuten, die eine akademische Ausbildung in diesem Bereich machen, sind, glaube ich, nach 5 bis 10 Jahren 9 nicht mehr im Beruf. Also das ist auch bildungstechnisch ein Riesenproblem und das zu lösen, für das braucht es eigentlich eben, ich sage jetzt, vernetztes Denken und Kooperationen zwischen auch eben wirtschaftlichen Initiativen sowie aber auch Förderstellen und dort eigentlich, ich sage jetzt, Private-Public Partnerships. Und vielleicht müssen wir die Workshops, und das ist etwas, das bringe ich schon seit ein paar Jahren an die entsprechenden Stellen, dass man dort eigentlich Kooperationen eingeht und sagt, der Künstler zum Beispiel hat finanziell gesehen vielleicht die Mittel nicht, um sich professionell auszubilden, vor allem wenn sie nachher nach der Ausbildung vielleicht mal ihre ersten Erfahrungen gemacht haben im Jugendkulturbereich und sich professionalisieren wollen und dass man dann dort zum Beispiel eine Anlaufstelle macht, die effektiv so finanziert ist, dass wir zum Beispiel das Risiko, einen Künstler können zu etablieren, aufzubauen, zu entwickeln, das ist, also da reden wir, da lange die Gelder nicht mehr, die hier gesprochen werden.
Jetzt, Vanessa, fühlst du dich nicht auch ein bisschen verantwortlich, dass die Projekte, die ihr fördert, gut rauskommen? Oder ist das bei dir Geld gesprochen und dann egal?
Nein, hey. Absolut nicht. Aber ich glaube, wir fangen noch mal ein bisschen vorher an. Also ich glaube, wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Weil es eben, wie gesagt, vor allem im Jugendkulturbereich und jetzt bei GG Kulturkrieg um, hey, probier dich einfach mal aus. Und wenn's, sobald es dann darum geht, so KünstlerInnen zu etablieren, was du jetzt auch gerade vorher angesprochen hast, dann ist das wie so ein möglicher Weg, wo man kann weitergehen kann. Genau, aber bei uns, also wenn du jetzt fragst, ob es mir egal ist, was mit diesem Projekt passiert, ich glaube, man kann sagen, es ist uns ein bisschen egal, ob nachher tatsächlich das rauskommt, was sie am Anfang erzählt haben. Was wichtig ist, ist, dass sie Sachen haben können ausprobieren und dass sie die Erfahrungen haben können machen. Aber ich glaube, dort sind wir wirklich noch ein bisschen weiter weg von den ganzen KünstlerInnen-Figuren zu etablieren.
Aber darf ich kurz fragen, hast du nicht eher gemeint, an dieser Schnittstelle zu der Professionalisierung her, dass man, wenn man an dieser Schnittstelle ist, weil man schon 3 Workshops besucht hat, dann denkt, ich weiss, wie der Hase läuft und darum nicht zu euch kommt? Hast du auf das angespielt? Weil ich finde, am Schluss, klar, muss man ja den Spielplatz zuerst anbieten und das ist eigentlich ja auch das Kerngeschäft jetzt von dieser Jugendkulturförderung. Das sind wir auch in einer privilegierten Situation, weil wir als Schule ja eigentlich machen können, was wir wollen. Zum Glück, oder, dass du Bildung, Freiraum, wie soll ich sagen, anbietest. Aber natürlich, wenn es nachher in eine Berufsausbildung geht, ist es eine kleine andere Nummer. Da machst du dann einen Abschluss und ein Diplom. Und das ist im Idealfall vielleicht sogar eine gewisse Lohnklasse koppelt und die Erwartung ist auch, dass du dann so kannst, deinen Lebensunterhalt bestreiten. Und da denke ich natürlich schon, an dieser Stelle stellen sich viele Fragezeichen auf vielen Ebenen. Und ich glaube, dort sind wir eigentlich schon vorbei. Also da ist eigentlich die Jugendkulturförderung schon gelaufen, weil da geht es eigentlich um Newcomer, und dann geht es um Professionalisierung. Und dort, um es noch kurz abzuschließen, sehe ich eigentlich eine relativ grosse Lücke, wenn es um Ressourcen geht. Wir haben ein bisschen Geld jetzt für die Spielplätze und das man ausprobieren kann. Wir haben grosse Institutionen, die besser ausgestattet sind. Und jetzt haben wir den ganzen Bereich von Markt, Nicht-Markt, freischaffend. Und wie soll man jetzt das dort managen, oder? Das ist so ein bisschen meine grösste Frage.
Ich will jetzt kurz noch Laurin ins Wort geben, vorher schon mal nachher.
Also ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, weil meine Perspektive auf das Thema ist vielleicht wirklich, also Spielplatz klingt vielleicht ein bisschen despektierlich, aber ich glaube, Jugendkulturförderung hat noch einen anderen Auftrag, und zwar einen gesellschaftlich-sozialen. Man könnte das jetzt aus der Sicht eines Sozialarbeiter, was ich nicht bin, anschauen und sagen, dass dort ein Lernfeld ist für junge Menschen, wo man an wenig anderen Orten hat, und zwar das Lernen außerhalb von unserem Schulsystem. Und das finde ich unglaublich wertvoll und finde ich ist fördernswert. Ich sehe schon, ich glaube, wir sind auf 2 verschiedenen Stufen. Und ich glaube, für mich ist es wie, meine Perspektive ist wie, ich sage jetzt nicht, es ist egal, aber ich finde es auch okay, dass 9 von 10 nicht mehr nachher das weitermachen. Es ist wie, für mich ist es nicht nur die Förderung von, dass alle, die gefördert werden, nachher eine Welttournee machen.
Also nicht 9 von 10, die gefördert werden, sondern 9 von 10, die eine Ausbildung machen an der HGK zum Beispiel oder an den Musikhochschulen, sind nicht mehr im Beruf. Das sind also politisch gesprochen, was da für Gelder investiert werden, die eigentlich für Katz sind, hochproblematisch. Aber ich würde dann trotzdem noch mal schnell auf das Thema zurückkommen, Jugendkulturförderung, weil also aus der Karrieresicht von einem Künstler sind die Jahre, die ihr hier bezeichnend unterstützt, die prägendsten von einer Karriere. Und dort ist es eben nicht egal, was man macht. Und dort eigentlich sehr zielgerichtet unterstützen und Potenzial zu erkennen und zu fördern, ist eigentlich das A und so. Also wir reden eigentlich davon, dass eine Künstlerkarriere, die manifestiert sich, das kommt ein bisschen darauf an, es gibt so einen entscheidenden Moment, wo man wie von der
Entwicklung in die gesellschaftliche, sag jetzt mal, Aufmerksamkeit reinstößt und ab dann hat man 5 Jahre und dann ist fertig. Also wenn man dort nicht eine gewisse Entwicklung gemacht hat, dann bleibt man eigentlich auf einem bestimmten Level und dann ist over. Und das ist eigentlich das, was die Kulturförderung allgemein einfach über das System und über die Ideen und über das Konzept und über die Regeln einfach komplett ausblendet. Und da gibt es eben, das haben wir ja im Vorgespräch gehabt, da gibt es Länder, die handhaben das ganz anders. Ein gutes Beispiel, wenn ich das kurz skizzieren darf, ist zum Beispiel Kanada. Sorry, da kannst du wieder runter. Kanada, die haben gemerkt, dass sie aufgrund von der Marktmacht von Amerika so kulturell dominiert gewesen sind, dass sie ein Fördersystem entwickelt haben, wo Künstlerinnen bis zu 100'000 Franken haben können beziehen für ein Album produzieren. Und das waren junge Künstler gewesen. Und es ist bezeichnend, wenn man jetzt in die Charts geht, schauen, der Drake, The Weeknd, Chance the Rapper, der Justin Bieber, das sind alles Kanadier. Und das liegt daran, dass sie erkannt haben, dass wenn man in Karriere früh investiert, mit guten Strukturen, wo eben auch Private involviert sind, wie vielleicht irgendein Major-Label oder sonst Akteure, dass dort eigentlich extrem viel Potenzial kann freigesetzt werden und das ist eben ein von den Ansprüchen, die wir verfolgen, Identität gestiftet wird.
Ja, sag ich. Genau, aber das ist ja wiederum, dann geht es um eine klare Selektion und eigentlich frühe Spitzenförderung. Und das wiederum steht so ein bisschen im Gegensatz zu der sehr breiten, wir ermöglichen die Erfahrungen. Und ich glaube, dort sind einfach zwei verschiedene Bilder oder Ansprüche dahinter. Beim einen geht es darum, Popstar für die Welt zu schaffen. Und beim anderen geht es dann vielleicht eher darum, dass, was auch der Laurin vorher gesagt hat, dass der Wert hinter dem verschiedenen Kulturschaffen und verschiedenen Ausprobieren ja auch nochmal einen ganz anderen hat, wenn man das gesellschaftlich sieht und denkt. Aber ja, du hast nochmal.
Also meine Frage an dich wäre, würdest du, das, um das zuzuspitzen, sagen, es fehlt jetzt so ein Gefäß, wo du sagst, das ist jetzt so ein bisschen Public-Private-Partnership mit richtig Investitionsmöglichkeiten in bestimmte Artists, die sich ganz klar entscheiden, jetzt ist der Moment und jetzt will
ich's. Ich glaube, das muss man aufs Podium vom Samstag verschieben, wo ja es darum geht, ist Basel die Kulturhauptstadt von der Schweiz und eigentlich ist sie zurzeit die Hauptstadt von der Life Science, das hat man schon definiert. Und ich glaube, einfach die Chance für Basel für die Zukunft ist, dass sie sagt, wir sind Kulturhauptstadt von der Schweiz, weil wir eben auch die Kultur von morgen ermöglichen und nicht nur die von der Vergangenheit.
Laurin, vielleicht eine Frage an dich. Würdest du dir einen Basler Justin Bieber wünschen?
Ja, also natürlich würde man nicht Nein sagen, aber wie gesagt, ich habe eine andere Perspektive. Mir geht es bei dem um etwas anderes. Bei mir geht es wirklich um ein gesellschaftliches Thema und nicht nur darum, dass wir es schaffen, einen Basler Justin Bieber zu haben.
Okay, voll.
Aber ja, da haben wir zwei verschiedene Perspektiven.
Nein, die Perspektive finde ich schwierig. Und auch natürlich habe ich jetzt ein Extrembeispiel gebracht, um das auch veranschaulichen. Viel wichtiger ist es, welche Strukturen dabei entstehen. Und das ist ja, ich sage jetzt auch mit Kulturstadt jetzt und der Trinkgeldinitiative, die ja doch versucht, ja, dort Hand zu bieten, dass da eben die kulturelle Vielfalt sich auch entwickeln kann. Dass er eigentlich, wie du vorhin gesagt hast, mit den Private-Public-Partnerships Möglichkeiten würden entstehen, dass eben längerfristig Sachen können entstehen, wo eben dann auch, also man sagt, das ist eigentlich wie eine Pipeline, die ETH macht das, die machen ganz viele Spin-offs, die sind mega erfolgreich, alle klopfen sich auf die Schultern und in der Kultur sagt man, ja, man muss halt irgendwie einfach schauen, dass alle ihre Erfahrungen machen. Das Ding ist halt, wie so Erfahrungen prägen in jeder Form. Und wenn man irgendwie in einer Metropole lebt, zum Beispiel, wo man dann halt mit
Produzenten zu tun haben, die einfach auf einem gewissen Level performen, dann ist die Learning Curve, also die Lernkurve, die ein Künstler macht, wie eine Rakete. Und das sind halt Sachen, die ich finde, die können wir so sehr wohl ermöglichen, aber wir machen es einfach nicht. Und ich glaube, das wäre sicher ein Wunsch, den ich an die Jugendkulturförderung habe, dass wir dort wirklich vielleicht dann nicht nur die politische Perspektive anschaut, sondern auch das individuelle Schicksal. Und das sind die Sachen, die wir doch immer wieder sehen, wie quasi Träume und Hoffnungen an der Künstlerkarriere einfach im irgendwann zerbrechen.
Aber eigentlich ist es jetzt sehr schade. Jetzt müssen wir einerseits das Musikbüro noch hier auf der Bühne haben und andererseits eigentlich jungen Artists. Und dann könnte man denen die Frage stellen. Weil das Musikbüro ist so gesehen die Förderinstanz für Popmusik von A bis Z. Und sie haben explizit auch den Newcomer- und Aufbauförderauftrag. Aber wie wir alle wissen, jetzt haben sie wieder ein paar tausend Franken mehr, aber sie sind immer noch nicht üppig ausgestattet und sie können nicht schnell mal 50.000 oder 70.000 investieren, wenn es sich anbieten würde oder der Basler Justin Bieber jetzt plötzlich auftaucht.
Aber es ist ja auch nicht, ihr Schwerpunkt liegt auch nicht bei der Jugendkulturförderung.
Genau.
Nein, aber das, also das, was du beschreibst, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht mehr dort darunter, so wie du es definierst. Ja. Aber wie wir ja wissen, vermischt sich das dort, oder? Gerade unter dem Aspekt, dass Karrieren nicht linear verlaufen. Oder? Jemand kann anfangs 20 voll. Oder? Es ist einfach.
Ich will hier ganz kurz, einfach weil du es gesagt hast, ich habe natürlich auch noch in meiner Recherche mit ein paar KünstlerInnen geschwätzt und geschaut, was sie eigentlich finden zu dieser Fragestellung. Weil ich habe das Gefühl, wenn wir jemanden hier hätten, würden das nicht alle vertreten. Also habe ich gedacht, leiste ich ein bisschen Vorarbeit. Und etwas, ein Anliegen, das aufgekommen ist, ist eben genau die Schwelle, dass es wie nicht ganz klar ist für die Person. Also hat mir das gesagt, hat Geld bekommen, Jugendförderung, können Sachen produzieren. Und jetzt irgendwie ist man in einer Grauzone zwischen, ist man jetzt genug professionell oder nicht. Einfach nochmal die Frage vielleicht an euch beide, weil damit wir nicht nur mehr auf dem Profi-Ding bleiben. Was könnte jetzt so jemand machen? Also ich weiß es gar nicht. Wenn er jetzt sagt, er ist in dem Zwischending zwischen Profi und doch noch nicht.
Also ich glaube, dann hat die Person immer die Möglichkeit, also das war auch so ein Ziel, dass man eine Anlaufstelle geschaffen hat, bei Kulturkrieg, dass wir dann auch mit dem Musikbüro zum Beispiel, also mit dem Musikbüro haben wir eine sehr nahe Zusammenarbeit, wenn es eben um die Musik geht. Und die Zusammenarbeit funktioniert auf beide Seiten. Also, dass sowohl wir irgendwie ein Projekt besprechen und vorbesprechen mit dem Musikbüro, als dass auch sie irgendwie, wenn sie ein Projekt nicht können unterstützen, mit uns das besprechen. Und dort war eigentlich das Hauptziel, dass man so die Förderstrukturen vereinfacht und durch das aber auch die Absprachen irgendwie, also die Übergänge kann wie so, weil das ist so fein, das ist auch so schwierig, also das ist einfach schwierig herauszufinden, glaube ich, für alle, wo gehöre ich jetzt genau her. Genau, und mit dieser Vereinfachung hat eigentlich wie auch die Absprache oder der Übergang selber vereinfacht werden. Ja.
Dann noch jemand anderes hat etwas gesagt, was vielleicht jetzt doch eher für den Laurin ist, weil du es gesagt hast, dass man eben versucht, auch möglichst vielen Leuten das zu ermöglichen. Dass zwar Unterstützung gut ist, aber die unterstützt werden, meistens einen Gimmi- oder FMS-Abschluss haben und es irgendwie dann doch nicht so divers ist, wie man es vielleicht wünschen würde in der Ausbildung, also in diesem Faktor jetzt. Machen wir genug, um Leute zu erreichen, die nicht so einen Abschluss haben? Außer mehr?
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es dort sicher mehr braucht an Informationen oder darüber informieren, dass es die Förderungen gibt. Ich glaube aber, dort sind wir dran, um etwas zu machen. Und ich glaube, man muss dem auch jetzt noch ein bisschen eine Chance und Zeit geben, was jetzt immer wieder eben im Rahmen von der Trinkgeldinitiative zu Spruch gekommen ist. Ich glaube, da sind wir noch am Anfang.
Voll. Eben die Umsetzung ist schon noch nicht so lange von der Trinkgeldinitiative. Oder einfach nochmal das festzuhalten. Sorry, du darfst gerne.
Ich wollte gerade dort nochmal ansetzen. Also ich glaube, wegen dem sind so Sachen wie Beratungen nice. Also weil mit Beratungen oder eben auch mit einem Workshop oder wenn wir dann auch Schulen gehen, kann man genau so Leute abholen. Und dann sind vielleicht so Beratungen nochmal ein bisschen niederschwelliger, wie wenn man direkt zu einem Label geht. Das habe ich, glaube ich, auch vorher gemeint. Mit so, man redet, glaube ich, trotzdem nochmal ein bisschen von einer anderen Zeitspanne oder Position vom Projekt. Aber so der Fakt, dass die Kulturförderung oder Kulturschaffen oder schon nur, dass man sich als kulturschaffende Person wahrnehmen kann, dass das irgendwie wie so teilweise limitiert ist oder dass es dort unterschiedliche Zugänge ist, das ist, ist uns mega bewusst. Und ich habe das Gefühl, dass ein Zugang oder eine Möglichkeit, um diesen Zugang zu schaffen, auch sehr viel über Wissensvermittlung und Beratungen funktioniert.
Ganz kurz noch. Dann.
Ja, ich darf hier einfach eine Frage stellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel kulturinteressiert bin, aber ich möchte nicht ein Instrument spielen, sondern ich will jetzt ein Artist Manager werden, kann ich mich an euch wenden?
Ja. Also ich glaube, was man... das ist vielleicht noch das Ding, was ich vorher gesagt habe, so Kulturförderung läuft sehr viel über Projektförderung. Und das ist auch etwas, was wir so generell übernommen haben von der restlichen Kulturförderung. Aber ich glaube, mit dem breiten Angebot, das wir auch haben, sind auch so Sachen möglich. Also es ist uns auch immer ein Anliegen, um Leute untereinander zu vernetzen. Wir haben beispielsweise auf der Webseite bei den abgeschlossenen Projekten markiert, die Lust hätten, um sich mit anderen zu vernetzen. Und da kann man sich direkt melden. Oder wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, ich habe Lust, um eben eher in einem anderen Bereich tätig zu sein, dann haben wir ja durch das, dass wir die Anlaufstelle sind, auch noch Kontakt zu anderen Leuten und dann sollte dort irgendwie die Vernetzung stattfinden. Dort kommt aber auch noch ein Angebot, wo jetzt, wir haben ja den Leistungsauftrag oder der Grossratsentscheid ist im September gewesen von letztem Jahr und jetzt in dem nächsten Quartal steht eigentlich der finale Ausbau an und dort zu der Vernetzung wird es dann auch nochmal ein neues Angebot geben. Aber es sollte eigentlich schon der Anspruch sein.
Ich würde noch gerne etwas zu dem sagen, was du vorhin eingeworfen hast. Also okay. Eben, wer profitiert denn wirklich von dieser Förderung?
Ja. Ganz kurz, aber wir werden noch vielleicht eine Frage aus dem Publikum. Wir haben noch 5 Minuten, den treuen Festival-Fashion werden wir sonst von der Bühne geschmissen.
Okay.
Aber du darfst
Ich denke nur, man kann das Problem nicht isoliert betrachten. Also es gibt Studien, die belegen, dass die Kunsthochschulen generell, und das betrifft nicht nur Musik, eigentlich eine relativ elitäre Angelegenheit sind. Und das fängt ja schon weit früher an als erst bei der Matur. Ich denke, ein wichtiger Faktor, und da sind wir wieder bei der Ökonomie, man darf nicht vergessen, dass in einer kapitalistischen Welt wichtig ist, wie man zuerst mal überhaupt Miete zahlt. Und wenn du nicht privilegiert bist und, sag jetzt mal ganz salopp, deine Eltern vielleicht deine Krankenkassenprämie noch zahlen und dann sagen, hey, mach doch ein bisschen Musik oder ist alles cool, so, dann man muss sich das immer wieder bewusst machen. Das sind Privilegien, die nicht alle haben. Und man ist, glaube ich, mehr und mehr dran, das zu bearbeiten, überall, hoffe ich. Aber man kann es nicht allein einfach die Jugendkulturförderung jetzt, wie soll ich sagen, reinschieben.
Absolut. Und ich glaube, genau wegen dem, wir haben vorher die Regelung gehabt, dass wir keine Lohnkosten dürfen übernehmen, weil es ja eben um den ermöglichenden Faktor gegangen ist. Das heisst, es haben nur Sachkosten gesprochen werden. Und da haben wir in den Verhandlungen mit dem Kanton auch immer wieder gesagt, was heisst überhaupt ermöglichen? Wer kann sich es überhaupt leisten, so ein Kulturprojekt zu starten? Und dort ist es jetzt eigentlich uns gelungen, dass wir neue auch Lohnkosten können übernehmen können, was natürlich so nur ein kleiner Faktor ist. Aber ich glaube, so die Frage, von wer kann sich es überhaupt leisten, so ein Kulturprojekt zu starten, das ist Eine wichtige Frage.
Gut. Dann werden wir jetzt noch ganz kurz das Publikum fragen. Gibt es noch irgendjemanden, der etwas sagen will, etwas zu meckern hat, etwas zu inputen hat? Sonst hätte ich noch eine abschließende Frage für die Runde, aber niemand? Irgendjemand? Nein, okay, auch keine von den anwesenden Kunstschaffenden. In dem Fall. Wir haben die Frage gestellt, Jugendkulturförderung, was ist der richtige Weg? Ich habe das in einem YouTube-Video gesehen und eine lustige Idee gefunden. In maximal 3 Wörtern. Was ist der richtige Weg weiterhin in Jugendkulturförderung? Ich weiss jetzt spontan und vielleicht müssen wir ein bisschen überlegen, aber wir haben nur noch 2 Minuten, ich darf nicht zu viel.
Also wir jetzt alle...
Alle müssen sagen, ja.
In
alle.
3 Wörter.
Maximal 3. Ihr dürft
alle auf einmal, oder?
du nickst schon. Das ist gerichtet aus.
Inspiration, soziale Gerechtigkeit und
sind schon 3 gesehen. Also
ja, okay.
Das ist gut.
Also, ich bin halt Musiker und wir haben viel über Musik geredet. Ich sage jetzt einfach Support, Space, Sound.
Gut. Vanessa?
Ich komme mit 2 Schlag.
Das ist auch okay. Maximal 3.
Ich sage Zugang schaffen.
Gut. Laurin?
Rahmen und Unterstützung.
Super. Dann danke ich euch viel mal für die angeregte Diskussion über das Thema. Ich würde mir sicher mit noch 3 mehr Stunden können füllen, aber die haben wir jetzt nicht. Danke vielmals fürs Zuschauen bzw. Losen. Danke dem Spring, dass wir das hier machen dürfen. Und ja, noch einen schönen Abend und viel Spaß nachher bei der Newcomer-Session, wo auch Jugendkultur gefördert wird.